Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Nach der großen Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg folgte in Deutschland der Wiederaufbau. Es ging aufwärts, für alle spürbar und sichtbar. Es gab Kühlschränke, Fernseher und Autos für fast jedermann. Immer mehr Menschen konnten sich zur Mittelschicht zählen, verdienten gut, schickten die Kinder zum Studieren. Und nun sorgen sich einige aus der heutigen Mittelschicht, wieder rauszufallen. Die Abstiegsangst geht um. Sandra Löhr hat sich auf die Suche nach diesem Gespenst in Berlin gemacht.
Ein wohlsortiertes Haus.
Im Vorderhaus Paare mit Kindern.
Im Seitenflügel die Ungebundenen.
Alle, die hier aufgemacht haben, sind zwischen Anfang 30 und Ende 40.
Aufgenommen der arbeitslose Architekt aus London.
Alle, die geöffneten, sind Akademiker oder Künstler. Keine Geschichte hast du ausgelassen.
Keine hinzuerfunden.
Niemand hat dich hinausgeworfen.
Erstaunlich, denn du bist wirklich fremd.
Naja, so fremd nun auch wieder nicht.
Ja, Feierabend. Ja. Gute Nacht, ihr Neolithen.
Ein Theaterabend in Berlin-Mitte. Hier im Deutschen Theater geht gerade die Inszenierung Wodka-Käfer zu Ende. Die Zuschauer, viele davon jung, urban und gut gekleidet, strömen aus dem Saal ins Foyer und in die Kantine, um noch etwas zu essen oder zu trinken. Im Stück geht es um die Bewohner eines sanierten Hauses im Prenzlauer Berg. Die Autorin, Anne-Jelena Schulte, wollte für Wodka-Käfer hinter die schönen Altbaufassaden des gentrifizierten Bezirks schauen und war überrascht, was sie dort vorfand.
Also ich war davon ausgegangen, von meinen eigenen Klischees erstmal, dass es noch viel gesetteltere Leben sein würden, als die, die ich da letzten Endes angetroffen habe. Ich war ja sowohl im Seitenflügel als auch im Vorderhaus unterwegs und im Seitenflügel waren teilweise sogar recht prekäre Existenzen. Und es war eigentlich nur eine einzige oder zwei Wohnungen, wo wirklich einfach dieses komplett abgesicherte Leben geführt wurde, von dem ich so ausgegangen war, dass es jetzt Standard wäre. Viele Menschen haben mir von ihren Ängsten erzählt, dass sie nicht wissen, wie es weitergehen wird, finanziell, beruflich, wie lange sie dort noch wohnen bleiben können in dem Haus, wo es dann hingehen würde, wenn man dort nicht mehr wohnt. Und dass das so drängend sein würden, diese Fragen, davon bin ich eigentlich nicht ausgegangen vorher.
Anne-Jelena Schulte, Mitte 30, lange dunkle Haare, schmales Gesicht, sitzt in der Kantine, nippt nachdenklich an ihrem Mineralwasser, erzählt, wie sie auf die Idee zu dem Stück kam. Die Journalistin Irina Liebmann hatte Anfang der 80er Jahre ein Ostberliner Mietshaus besucht und deren damalige Bewohner porträtiert. Heraus kam das Buch Berliner Mietshaus, eine Art kleiner Mikrokosmos der DDR. In den Gesprächsprotokollen schimmern, wie in einem Bernstein eingeschlossen, die damaligen Sehnsüchte nach Freiheit und Veränderung durch. Anne-Jelena Schulte beschloss, dasselbe Haus noch einmal zu besuchen, gut 35 Jahre später. Sie wollte herausfinden, was die Leben der jetzigen Bewohner über die Gegenwart erzählen.
Also ich finde eben, wenn man das Berliner Mietshaus von 1980 nimmt und die Gespräche der Gegenwart, kann man eigentlich die ganze Entwicklung seit der Wende verfolgen und nachvollziehen. Und es geht eben um eine Trennung der Gesellschaft. Ich finde in dem Buch von Irina, dass einfach eine ganz andere Breite an Persönlichkeiten dort waren, dass dort alte Menschen gelebt haben, ganz selbstverständlich Tür an Tür mit jungen Menschen, dass Akademiker in dem Haus gewohnt haben, genauso wie Arbeiter. Das ist komplett anders geworden. Also es ist eine total ausgesiebte Gesellschaft.
Damit gerechnet, dass sich in den renovierten, oftmals perfekt eingerichteten Wohnungen so viel Unsicherheit und Abstiegsängste verbergen würden, hatte sie nicht. Aber sind die im Künstler- und Akademikerbiotop Prenzlauer Berg nicht auch ein Stück weit normal? Gehören sie nicht auch zum Leben des kreativen Freiberuflers, der, wenn man das Klischee bemühen will, den ganzen Tag im Café sitzt und am Laptop an spannenden, aber schlecht bezahlten Projekten arbeitet?
Ich glaube, dass das ein Beispiel dafür ist, was auch eben die Gesellschaft sich verändert hat. Tatsächlich eben dadurch, dass da einfach irgendwie so ein paar Prozesse, die eigentlich gesamtgesellschaftliche Prozesse sind, aber dort irgendwie in einer anderen Radikalität durchgeführt worden, durch dieses Entmieten, Sanieren und neue Menschen reinsetzen, dass sich da einfach Phänomene ganz besonders scharf betrachten lassen, die aber für viel mehr stehen als für Prenzlauer Berg.
Was für Phänomene sind das genau? Haben heute wirklich so viele gut ausgebildete Menschen aus der Mittelschicht Abstiegsängste? Arbeiten so viele von ihnen als prekäre Freiberufler? Einer, der es wissen muss, ist der Ökonom Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Die deutsche Mittelschicht ist sicherlich durch die steigende Ungleichheit in Deutschland betroffen. Natürlich ist es schwierig, erst einmal zu definieren, was ist denn die Mittelschicht, wer gehört dazu. Aber als Fakten gilt festzuhalten, zum einen steigt die Ungleichheit bei Einkommen, bei Vermögen und vor allem bei Chancen in Deutschland signifikant in den vergangenen Jahrzehnten. Deutschland gehört zu einem der ungleichsten Länder, was Einkommen, Vermögen und Chancen betrifft, in ganz Europa und unter den Industrieländern. Und das betrifft nicht nur die Menschen unten an der Verteilung, also die Menschen mit geringem Einkommen, geringem Vermögen, sondern auch immer mehr die Menschen, die eigentlich immer so als Rückgrat der deutschen Gesellschaft galten.
Zwischen dem noblen Gendarmenmarkt und der Friedrichstraße, nur 2 Kilometer Luftlinie vom Deutschen Theater entfernt, sitzt Marcel Fratzscher hinter seinem Schreibtisch. Draußen vor dem Fenster fahren große, meist schwarz glänzende SUVs an den Filialen von Prada, Escada und Hugo Boss vorbei. Touristen strömen ins Lafayette, bewundern den Hummer, die Austern und genehmigen sich eventuell sogar ein Gläschen Champagner im Untergeschoss. Deutschland scheint es gut zu gehen im Sommer 2016. Die Wirtschaft boomt und noch nie waren so viele Menschen beschäftigt. Doch die neuesten Daten, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Frühjahr veröffentlichte, zeigen, dass die deutsche Mittelschicht trotzdem schrumpft.
Die Frage, schrumpft die Mittelschicht, wächst sie, wie verändert sich die Ungleichheit, hängt natürlich immer von der Datenlage ab und das ist schwierig in vielen Bereichen. Ist natürlich nicht alles schlecht, was in Deutschland in den letzten 20 Jahren passiert ist. Wir haben in den letzten 10 Jahren viele Menschen in Arbeit gebracht. Die Arbeitslosenquote ist gesunken. Das ist ein sehr positiver Aspekt. Trotzdem ein weiterer wichtiger Grund für die höhere Ungleichheit, vor allem bei den Beschäftigungsformen. Heute arbeiten sehr viel mehr Menschen in prekärer Beschäftigung, arbeiten Teilzeit, sind solo-selbstständig, haben unterbrochene Erwerbsbiografien, sind also häufiger mal arbeitslos. Auch deshalb sehen wir diese abnehmende Größe der Mittelschicht durch diese Beschäftigungsform. Und das wird sich in den kommenden Jahren, Jahrzehnten noch mal deutlich verschärfen.
In der Studie des DIW heißt es, dass heute zur Mittelschicht gehört, wer als Alleinstehender mindestens 1.320 Euro, als vierköpfige Familie 2.780 Euro oder als Alleinerziehender 1.720 Euro als Bruttogehalt zur Verfügung hat. In den 60er Jahren gehörten 62% zur Mittelschicht. Heute sind es nur noch 54%, also nur noch jeder zweite Deutsche. Dabei gehörte die Chance zum sozialen Aufstieg zum Gründungsmythos der sozial befriedeten Bundesrepublik. Wenn sich einer richtig anstrengte, konnte er sich ein Leben mit Haus, Auto und jährlichem Urlaub leisten. Egal, ob es einer nur bis zum Karstadt-Angestellten mit Reihenhaus oder bis zum Chefarzt mit Villa schaffte. Bis weit in die 70er, 80er Jahre wurde dieses Versprechen eingelöst. Damals gelang sehr vielen Menschen der Aufstieg. Es entstand eine breitere Mittelschicht als in anderen westlichen Staaten. Und wer es nicht schaffte, wurde aufgefangen vom Sicherheitsnetz der sozialen Marktwirtschaft.
Ja, wir Deutschen sind eigentlich doch sehr stolz auf unsere soziale Marktwirtschaft. Das war ja immer das Credo. Das hat ja gerade auf die Mittelschicht abgezielt, zu sagen, die Idee der sozialen Marktwirtschaft war, dass alle am Wohlstand teilhaben können, gerade auch die Mittelschicht. Ja, das Rückgrat der Gesellschaft ist. Diese soziale Marktwirtschaft, wie sie am Anfang das Ideal war und auch viele Jahrzehnte in Deutschland, wie sie gab, bis in die 80er Jahre hinein, die existiert heute so nicht mehr. Denn immer weniger Menschen, gerade in der Mittelschicht, profitieren, können teilhaben am Wachstum, am Wohlstand in Deutschland. Und das hat sich über die Jahrzehnte verschlechtert.
Die Zahlen des DIW machen die wachsende gesellschaftliche Ungleichheit in Deutschland sichtbar. Die Mittelschicht schmilzt. Arme bleiben arm und die Reichen werden noch reicher. Der Soziologieprofessor Oliver Nachtwey, der derzeit an der Frankfurter Goethe-Universität lehrt, hat darüber aktuell ein Buch geschrieben. Die Abstiegsgesellschaft hat er es genannt.
In den 50er und 60er Jahren, teilweise noch bis in die 70er Jahre, da konnte man über Bildung, Qualifikation, Arbeit tatsächlich einen sozialen Aufstieg erlangen. Man konnte sich ein besseres Auto leisten, man konnte in die Ferien fahren, sich bessere und größere Wohnungen leisten, wo jeder ein Zimmer hatte. Das war alles ein neuartiges Phänomen für die Menschen und hat ihnen so etwas wie Sicherheit und Integration gebracht. Und jetzt hat man das Gefühl, die Gesellschaft wird insgesamt reicher, Aber es profitieren nur noch die Reichen davon. Man selbst bekommt nichts mehr von dem Kuchen ab.
In den 60er Jahren arbeiteten 90% aller Arbeitnehmer in einem sogenannten Normalarbeitsverhältnis. Also eine unbefristete Anstellung mit Kündigungsschutz und mit Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. In den 90er und vor allem in den Nullerjahren änderte sich dies unter dem Druck der Globalisierung. Und das nicht nur im stark angewachsenen Niedriglohnsektor, sondern auch in den Berufen, die man früher in der Mitte der Gesellschaft verortet hat. Facharbeiter, Selbstständige, Wissenschaftler, Journalisten, ja sogar Lehrer. Ende 2011 waren fast ein Drittel aller Beschäftigungsverhältnisse das, was Soziologen prekär nennen. Arbeiten auf Abruf, befristete und schlecht bezahlte Verträge und Honorare.
Okay, dann begrüße ich Sie ganz herzlich heute Morgen zur vierten Sitzung unseres Innovationsseminars. Wir haben zwei Texte heute gelesen, die uns einen ersten Überblick verschaffen über sozusagen die Forschung, über die Innovationsforschung und uns eigentlich darstellen, inwieweit...
Ein Seminar an der Humboldt-Universität in Berlin. Etwa 20 Studenten sitzen in einem hellen Raum im Erdgeschoss des alten Gebäudes an der Universitätsstraße. Ein Beamer wirft ein Bild mit grafischen Modellen an die geweißte Wand. Eine Studentin hält ein Referat über Innovationsmodelle. Auch die Dozentin Dr. Anne Krüger, die dieses Seminar gibt, sitzt zwischen den Studenten und lauscht aufmerksam dem Referat. Nicht nur optisch unterscheidet sie sich wenig von den Studenten, die sie unterrichtet. Die Mit-30erin in Skinny Jeans, lässigem blauem Pullover und mit kurzem dunklem Bobhaarschnitt weiß genauso wenig wie ihre Studenten, was die nahe Zukunft bringt. Findet sie irgendwann eine unbefristete Anstellung? Kann sie in Berlin bleiben? Muss sie umziehen? Oder muss sie sich nach Ablauf ihres befristeten Vertrags mal wieder in die Schlange des Jobcenters einreihen?
Also ich glaube tatsächlich, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz gut reinpassen in die Frage nach der schrumpfenden Mittelschicht, weil sich doch die Arbeitsbedingungen und auch die Finanzierungsbedingungen ziemlich verändert haben. Und ein Punkt sind vor allen Dingen Stipendien, die halt massiv ausgebaut wurden. Und ja, wenn das Stipendium aufhört, ist man halt sofort auf Hartz IV. Von da aus denke ich, das ist schon ein Punkt, dass man von außen immer betrachtet wird als, oh, du bist irgendwie in der Wissenschaft tätig. Und dann tatsächlich aber, wenn man sich die Finanzierungsbedingungen anguckt, doch so das Statusgefühl, dass man irgendwo ganz oben in der Gesellschaft angesiedelt sei, doch auch sehr schnell runtergebrochen ist und auf, nee, tatsächlich schreibe ich gerade meine Diss auf Hartz IV zu Ende.
Anne Krüger hat eigentlich alles richtig gemacht. Sie hat schnell studiert, Stipendien bekommen, Auslandserfahrung gesammelt, nach dem Magister promoviert. Sie hält erfolgreich Vorträge, publiziert, unterrichtet und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Soziologie. Sie ist also so etwas wie ein High Potential. Und trotzdem machen sich ihre Eltern Sorgen um sie, verstehen nicht, warum ihre berufliche Zukunft noch immer so unsicher ist. Denn es ist nicht nur die Zeit der Promotion, die schwierig ist. Und es ist auch nicht auf Fachbereiche wie die Geisteswissenschaften beschränkt. Wer heute in der Wissenschaft bzw. an der Universität bleiben möchte, muss sich wegen dem erst kürzlich novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetz jahrelang mit knapp befristeten Verträgen zufrieden geben. Die machen eine langfristige Zukunfts- und Familienplanung schwer. In einem Alter, in dem andere Akademiker Kinder bekommen, Häuser gebaut, für ihre Rente vorsorgten. Wer dann tatsächlich eine der knapp bemessenen Professurstellen ergattert, ist im Durchschnitt 42 Jahre alt. Alle anderen sind raus.
Gerade in den letzten 20 Jahren hat sich der innere Mechanismus der Wissenschaftsorganisation dramatisch verschlechtert. Man kann natürlich sagen, na gut, es musste nicht jeder Professor werden. Aber über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und den Abbau unbefristeter Stellen ist ein nicht unerheblicher Teil der Wissenschaftler ein Arbeitsloser auf Abruf. Wenn man nämlich nicht in 12 Jahren es geschafft hat, auf eine Professur zu kommen, darf man nicht mehr an der Universität arbeiten. Und davor in diesen 12 Jahren erlebt man etwas ganz Dramatisches. Nämlich nicht, man hat 3, 4 Dreijahresverträge, sondern häufig Monatsverträge, Halbjahresverträge. Man weiß nicht, in welcher Stadt man arbeiten muss. Viele Wissenschaftler haben in 4, 5, 6 Städten Lehraufträge annehmen müssen. Und gerade weil sie so mobil sein mussten, sich ständig kümmern mussten, darum den nächsten Job zu ergattern, den nächsten Antrag zu schreiben, gar nicht mehr um ihr eigentliches Metier kümmern, nämlich die Wissenschaft.
Auch Anne Krüger hat all das erlebt, hat den immensen Druck gespürt, viele schlaflose Nächte gehabt und gesehen, wie andere junge Wissenschaftler manchmal dem Druck nicht standhielten, mit einem Burnout krank wurden oder einfach aufgaben und der Wissenschaft den Rücken kehrten. Und seit der Geburt ihres Sohnes vor 1,5 Jahren ist ihre Situation nicht einfacher geworden. Aber auch andere akademische Berufsgruppen spüren die prekären Bedingungen. Im Journalismus ist der fest angestellte Redakteur mit unbefristetem Vertrag eher die Ausnahme. Der prekär arbeitende Freelancer die Regel. Und mittlerweile gibt es auch viele Lehrer, die nicht mehr Beamte sind. Oft nur angestellt für ein Halbjahr, müssen sie sich in den Schulferien arbeitslos melden.
Und was ich in der Hinsicht dann auch in Bezug auf Universitäten interessant finde, ist tatsächlich, dass man auch an Universitäten sehen kann, dass halt Lehre keine so große Rolle mehr spielt, sondern halt die Forschung so extrem wichtig geworden ist. Und ich finde, auch daran erkennt man eigentlich, dass wir hier so einen Sinneswandel eigentlich erleben. Also wenn man denkt, dass Lehre wichtig ist, dann geht damit ja vielleicht auch der Gedanke einher, sozusagen Bildung für alle, was auch vielleicht Wohlstand für alle impliziert. Und wenn wir dann sehen, dass der Fokus sich auf Forschung verschiebt, dann kommen wir schnell in so Diskussionen um internationale Wettbewerbsfähigkeit rein. Und da ist tatsächlich dann einfach die Frage, wer hat jetzt was davon? Und das, finde ich, ist so eine interessante Verschiebung, einerseits so im großen Diskurs insgesamt, gesamtgesellschaftlich, der sich dann aber hier an den Universitäten auch so widerspiegelt mit der Entwertung der Lehre und dieser immensen Erhebung der Forschung über alles.
Einer der Gründe, warum die deutsche Mittelschicht schrumpft und Deutschland heute zu einem der ungleichsten Länder in Europa zählt, liegt für den Ökonomen Marcel Fratzscher gerade an den Defiziten im Bildungssystem und nicht nur an Deutschlands Antwort auf die globalisierte Wirtschaft. Es fehlt in Deutschland an Ganztagsschulen und an guter frühkindlicher Förderung, die die Durchlässigkeit zwischen Unter- und Mittelschicht und damit den Aufstieg überhaupt erst möglich macht. Die soziale Mobilität in Deutschland ist dadurch heute so gering wie in den USA.
Der Hauptgrund in Deutschland ist zum einen das Bildungssystem, das so gestaltet ist, dass es gerade Kindern aus bildungsfernen und sozial schwachen Schichten riesige Hürden in den Weg legt. Das fängt an mit der frühkindlichen Bildung. Wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Studien, dass der größte Nutzen 1 Euro, der für Bildung ausgegeben wird, in den ersten 6 Jahren des Kindes liegt. Nicht in der Universität oder in der Sekundarstufe, sondern in den ersten 6 Jahren. Und hier gibt Deutschland deutlich zu wenig aus. Gibt die Hälfte pro Kind aus von dem, was skandinavische Länder beispielsweise ausgeben. Dann zum Schulsystem. Das Schulsystem, es fehlen Ganztagsschulen. Es fehlt Betreuung, gerade für Kinder, die die Hilfe brauchen. Es ist ein Schulsystem, das nach wie vor zu wenig durchlässig ist. Es ist unglaublich schwierig, hier den Aufstieg zu schaffen.
Mittlerweile sind es aber nicht nur die Kinder aus der Unterschicht, sondern auch die Kinder aus der Mittelschicht, für die ein Aufstieg sehr schwierig geworden ist, die stattdessen Angst vor dem Abstieg haben, Angst, aus der Mittelschicht herauszufallen.
Ich habe nur eher das Gefühl, dass es noch nicht mal mehr darum geht, wer kommt von oben hoch, sondern wer irgendwo oben halt mittelschichtsmäßig ist, kann da auch überhaupt bleiben. Und das finde ich irgendwie wirklich interessant, wenn ich mich halt umschaue und Freundinnen und Freunde sehe, die, weiß nicht, in der Wissenschaft arbeiten oder auch im Journalismus oder Ähnlichem, dass ich einfach sehe, dass die nicht den gleichen Lebensstandard haben wie ihre Eltern. Das ist schon irgendwie interessant zu sehen, dass sie mit diesen Jobs halt das nicht halten können. Und in der Wissenschaft ist es halt auch so. Also wenn man einen Job hat, super, aber es ist halt keine Sicherheit da. Und durch die Lücken, die man immer wieder haben kann, kann man halt nicht irgendwie den langfristigen Kredit fürs Eigenheim bezahlen. Und überhaupt auch nur anfangen damit.
Gerade Kinder aus der oberen Mittelschicht erreichen heute oft nicht mehr den gleichen sozialen Status wie ihre Eltern, obwohl viele von ihnen einen Universitätsabschluss haben. Sie verdienen nicht mehr so viel wie ihre Eltern, arbeiten häufiger als Freiberufler und sind dadurch weniger abgesichert. Für viele bedeutet dann das Erbe der gut situierten Elterngeneration so etwas wie eine soziale Absicherung. Doch dass sich viele Mittelschichtskinder, die in der Wissenschaft, in den Medien oder als Freiberufler arbeiten, die Eigentumswohnung nicht mehr selber leisten können, ist nicht das eigentliche Problem, sondern nur eines der Symptome für das Schrumpfen der Mittelschicht.
Was mich als Wirtschaftswissenschaftler interessiert, ist die Frage, wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus, auf den Wohlstand? Und hier sehen wir durch viele, viele Studien in den vergangenen Jahren, dass die Ungleichheit wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Ja, wenn man Menschen die Chance nimmt, ihre Fähigkeiten, Talente zu entwickeln, dann fehlt das nachher im Arbeitsmarkt. Und dadurch entsteht der Schaden nicht nur für die Menschen, die betroffen sind. Und das ist auch ganz wichtig zu betonen. Es geht hier nicht nur darum zu sagen, ja, da haben ein paar Menschen das Pech, dass sie halt abrutschen und weniger Einkommen, weniger Vermögen, Gesundheit haben, sondern der gesamten Gesellschaft, der gesamten Wirtschaft entgeht ein Potenzial. Und alle zahlen letztlich den Preis für diese hohe Ungleichheit. Und im Umkehrschluss heißt das, es ist auch im Interesse, im wirtschaftlichen Interesse aller, auch der Vermögenden, auch der mit hohen Einkommen, dass wir mehr Chancengleichheit und damit weniger Ungleichheit in Deutschland haben.
Genau wie viele Kinder aus der Unterschicht, die den Aufstieg wegen des schlechten und undurchlässigen Bildungssystems nie schaffen werden, deren Talente und Fähigkeiten nie abgerufen werden, ist es heute auch bei vielen erwachsenen Mittelschichtskindern. Viele können ihre Potenziale nicht richtig in den Arbeitsmarkt einbringen, weil sie unterhalb der eigenen Qualifikation arbeiten müssen.
Also die Qualifizierung, die viele Leute heute haben, das ist der Wahnsinn. Also wirklich diese Mehrsprachigkeit und Auslandserfahrung und, keine Ahnung, zig Praktika und so weiter und so fort. Das ist wirklich, also das sind so unglaublich viele hochqualifizierte Leute und es zahlt sich nicht unbedingt aus. Es ist halt Glücksspiel.
Wer geht putzen und wer wird Millionär? 50 Euro Frage, denn die Antwort fällt nicht schwer. Wer lebt prima und wer eher prekär? Wer geht putzen und wer wird Millionär? Wer schon hat, dem wird gegeben. Und für uns bleibt nur das schöne Leben. Ja, so läuft's und so wird's weiterlaufen. Denn der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Ich hab ja keine Angst, nur manchmal frag ich mich, ist das noch Bohem? Schon die Unterschiede.
Moin, hier ist Dr. Denker von der Praxis ohne Grenzen aus Segeberg. Ja, ich bin gerade im Moment im Gespräch, ich kann im Moment nicht antworten. Ich rufe bei Ihnen zurück. Dankeschön, tschüss.
Uwe Denker knallt den Telefonhörer energisch auf die Station zurück und kramt nach ein paar Zetteln in seiner Schreibtischschublade. Er hat die Berufe seiner Patienten notiert, die ihn im letzten Jahr aufgesucht haben, und jetzt findet er den Zettel nicht mehr. Der 78-jährige Arzt, schlohweiße Haare, die Haut gebräunt, wirkt wie Mitte 60, höchstens. Vielleicht macht das seine Liebe zum Wasser, zum Meer und zum Segeln. Seit Jahrzehnten verbringt er seine Urlaube auf einer Insel in der dänischen Nordsee. Und für viele Menschen ist auch seine Praxis so eine Art Insel. Hier werden Menschen wie an einen Strand angespült, die nicht nur aus der Mittelschicht, sondern gleich aus dem ganzen sozialen System herausgefallen sind. Menschen, meistens Freiberufler oder Solo-Selbstständige, die sich keine Krankenversicherung mehr leisten können.
Ich habe jetzt nur mal die Mittelständler herausgegriffen, die so in den letzten halben Jahr hier waren. Das waren also der Stahlbauingenieur, der Taxiunternehmer, der Gastronom, der Kaufmann, der Maschinenbauingenieur, der Webdesigner, die Bauzeichnerin, der Journalist, die Layouterin, der freie Verlagsmitarbeiter, ein Bauunternehmer war hier, Maurermeister, Tischlermeister, Zimmermann, Dachdeckermeister, Schlachtermeister, Heilpraktiker, eine Ärztin war hier, eine Schriftstellerin, ein Versicherungsvertreter, selber Versicherung verkauft, aber selber nicht versichert ist, darf nur sein Arbeitgeber nicht wissen, ein Immobilienmakler, ein Architekt, ein Soldat, eine Hundesitterin, ein Postbote, ein Friseur, ein Elektriker, ein Transportunternehmer, ein Diplom-Volkswirt, ein Werbefachmann, ein Gewürzhändler, ein Marktbeschicker, eine Bordellschneiderin, ein Restaurantfachwirt.
Uwe Denker hat ein Buch in einem kleinen Verlag veröffentlicht. Medizin in einem reichen Land. Darin erzählt er nicht nur von seinen Patienten, sondern auch etwas von sich und seiner Familie. Geboren noch im Krieg, ging es danach immer aufwärts bei ihm. Medizinstudium, danach feste Stelle in einer Kinderklinik, Heirat, Geburt von 3 Kindern, die Gründung seiner Praxis, die Urlaube auf der dänischen Insel. Im Haus seines Gartens stehen lauter Apfelbäume. Ostholsteiner Sorte, die Familie jedes Jahr zusammen erntet. Sicher hat er auch Armut mitbekommen in seiner jahrzehntelangen Arbeit als Arzt in Bad Segeberg. Aber dass das soziale System in Deutschland einmal so löchrig werden könne, dass sich immer mehr Menschen ihre Krankenversicherung nicht mehr leisten können, hätte er nie für möglich gehalten.
Es sind bewegende Schicksale, die sich hier einfinden, von Leuten, von denen man niemals gedacht hätte, dass sie mal unsere Hilfe nötig hätten. Wir hatten damit gerechnet, dass Asylbewerber kommen. Wir hatten damit gerechnet, dass Wohnungslose kommen. Wir hatten damit gerechnet, dass sogenannte Illegalisierte kommen. Menschen ohne Papiere, Obdachlose. Aber die sind es eben gar nicht gewesen oder sind es überhaupt nur in ganz großer Minderzahl. Die meisten, die hier kommen, sind also Mittelständler diverser Berufe und die hier erscheinen und plötzlich in ein tiefes Loch fallen, jahrelang ihre Beiträge bezahlt haben in den Krankenkassen, aber es dann plötzlich eines Tages aus irgendwelchen Gründen nicht konnten. Die Gründe sind verschieden und dann erkrankt er.
Seine Praxis führt er ehrenamtlich einmal pro Woche. In den letzten Jahren ist unter seiner Leitung ein ganzes Netz für Menschen ohne Krankenversicherung entstanden. 5 Praxen allein in Schleswig-Holstein. Deutschlandweit sind es bereits über 20 Praxen ohne Grenzen. Überall gehören abgestürzte Mittelständler, die jahrelang in die Sozialsysteme eingezahlt haben, zur Stammkundschaft. Für sein Ehrenamt hat Denker sehr viel Lob bekommen, von den Medien, aber auch von Vertretern des Politikbetriebes. Mensch des Nordens ist er letztes Jahr geworden und sogar ein Gesundheitsminister hat ihn einmal öffentlichkeitswirksam in seiner Praxis besucht. Aber wenn er nachfragt bei der Politik, auf Änderungen drängt, gibt es meist nur ein Schulterzucken.
Und ich habe schon vor mehreren Jahren, 4, 5 Jahren schon, Katastrophenalarm gegeben. Ich habe dem Gesundheitsministerium gesagt, passt auf, da passiert was, da bricht ein Deich. Und wenn wir nicht Deichschutz betreiben, dann gehen wir alle unter. Ich habe inzwischen ein anderes Beispiel. Ich sage, das Gesundheitswesen ist wie ein großer Luxusdampfer. Und wir haben im Maschinenraum unter Deck haben wir ein Leck entdeckt. Vor Jahren schon und gesagt, pass auf, ein Leck. Wir haben dieses Leck gemeldet an die Wandelbrücke, aber der Captain ist noch beim Captain's Dinner und schlürft noch Champagner, hat noch nicht entdeckt, dass wir ein Leck haben, das immer größer wird. Wenn wir aber nichts tun, dann ist beim Schiff klar, was passiert. Wir gehen unter mit Mann und Maus. Also es klingt dramatisch, das Leck ist noch, und das wurde ja zuerst auch, wurde ich ja belächelt und mir wurde gesagt, das sind ja bedauerliche Einzelfälle, die auftreten. Die sind es aber leider nicht mehr.
Der Soziologe Ulrich Beck sprach Mitte der 80er Jahre von dem Fahrstuhleffekt. Solange der gesellschaftliche und ökonomische Fahrstuhl für alle nach oben fährt, ist die Ungleichheit zwischen Armen und Reichen kein Problem. Der soziale Frieden gewahrt. Der Soziologe Oliver Nachtwey spricht in seinem Buch Abstiegsgesellschaft dagegen vom Rolltreppeneffekt. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie gegen eine nach unten fahrende Rolltreppe anrennen müssen, um nicht abzusteigen. Das macht nicht nur müde und mürbe, sondern radikalisiert auch viele.
Und weiß jetzt durch die Tätigkeit hier in der Praxis ohne Grenzen, dass die Armut insgesamt zunimmt. Und mit Armut hängt ja auch die Krankenversorgung zusammen. Hängt ja auch zusammen, dass Arme früher sterben und Arme nicht so gesund sind wie Gesunde. Und dass diese Armutsschere immer größer wird und eben dann große Schichten der Bevölkerung betrifft und vor allen Dingen auch wiederum Kinder betrifft. Jedes 6. Kind soll in Armut aufwachsen. Das ist also, sind erschreckende Zahlen. Jetzt haben wir es im letzten halben Jahr oder fast einem Jahr gemerkt, sind ja ganz eindeutig die Flüchtlinge im Fokus. Berechtigt natürlich, auch klar. Nur mitgezogen werden sollten eben auch unsere deutschen Mittelständler, wenn sie denn in Schwierigkeiten sind. Die haben ja 30, 40 Jahre lang bezahlt. Also das macht mich ein bisschen doch wütend, ne? Dass da nicht mehr passiert. Nur Extreme schätze ich gar nicht. Und ich möchte nicht, dass die Extreme dieses Thema aufnehmen und sagen, ich möchte lieber, dass unsere bürgerlichen Parteien sich wirklich intensiv dahinter klemmen.
Ob die deutsche Mittelschicht in Zukunft weiter schrumpft oder wieder zunimmt, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Das Problem ist also eher die wachsende Ungleichheit und die Armut. Denn wie viel Polarisierung verträgt eine Gesellschaft? Wie viel Ungerechtigkeiten bei der Vergabe von Sozialleistungen und Bildungschancen? Ab wann gefährdet die Weiterspreizung bei Vermögen, Einkommen und Chancen tatsächlich den sozialen Frieden? Wie die Reaktion auf die Flüchtlingskrise gezeigt hat, ist dieser Grat mitunter sehr schmal. Soziologen wie Oliver Nachtwey sagen, Es ist vor allem die von Abstiegsängsten geplagte untere Mittelschicht, die hauptsächlich den Zulauf bei Pegida und der AfD ausmacht. Noch.
Das Abstiegsgespenst geht um. Vom Schrumpfen der Mittelschicht in Deutschland. Ein Zeitfragen-Feature von Sandra Löhr. Regie Beatrix Ackers, Sprecherin Ilka Teichmüller und Redaktion Martin Hartwig. Morgen in den Zeitfragen, wie die Kaufsucht Menschen in den Ruin treibt.